Prost, Herrn.
Republika, sagt er.
Sie hören den Biertaucher Podcast 206 mit heute mit
den Sven,
mit Gregor
und mit dem Horst. Wir schreiben den 19.05.2015 nach Christus. Wir befinden uns in der Zypresse, weil wir der Meinung sind, es ist schlechtes Wetter. Und
genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Ja. Soll ich mal die rituelle Frage stellen? Machen wir uns mal so Abwechslung. Was habt ihr denn so erlebt in letzter Zeit?
Größtenteils nichts.
Ich war zu betrunken, ich weiß nicht, was ich erlebt habe. Aber es gab ein bisschen Film und ein paar Leute und ein paar Ereignisse. Und da müssen wir natürlich immer reden. Mhm.
Ja, und ich?
Und bei dir?
Ich war in Berlin und habe die Republika besucht. Das ist so mein jährliches Highlight in Sachen Konferenz. Und werde dann noch rundherum um Berlin, um meine Berlin-Reise noch herum erzählen, weil es war auch noch Free Comics Day, wie ich dort war. Und wir waren in einem bizarren Themenpark namens Tropical Islands. Da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was drüber erzählen.
Das heißt, es gibt dann sehr viel Berlin-Content.
Definitiv.
Sehr erzählt.
Definitiv.
Dann fange ich an mit zwei ganz kleinen Meldungen, damit ich sie hinter mir habe. Das eine ist, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich wahrscheinlich einen Blog schreiben werde über die Wiener Linux-Wochen, über die Axiom Open Source Open Hardware Kamera. Der ist vor einer Stunde fertig geworden, wird verlinkt auch in diesen Shownotes, also auf spielenprogrammieren.at/blog. Mhm. Kann man darüber nachlesen.
Sehr schön.
Die andere Meldung ist, die ist jetzt auch heute ganz frisch, betrifft eigentlich eher so Leute wie mich, die dann sehr extrovertiert sind und gerne Videos machen. Und zwar sucht die Khan-Akademie, die diese tolle Khan-Akademie-Webseite hat, sucht jetzt die World Best Educators. Und die Bedingungen sind folgende. Man soll einfach zwei Videos machen, wo man etwas erklärt. Idealerweise etwas, was irgendwo nach andere Leute suchen, also speziell Schüler. Die Khan-Akademie hat sozusagen den US-Schulstoff, also als Publikum. Also nicht Universitätsstoff, sondern
Schülergerichtet.
Ja, also was bei uns Abitur oder Matura-Stoff ist. Aber ich nehme an, es war auch nicht dezidiert gesagt, also sie haben nur gesagt, etwas, wonach Studenten suchen könnten oder Schüler. Und man soll darüber zwei Videos machen, die maximal 10 Minuten lang sind, die auf YouTube stellen und public stellen und diese Links dann in so einem Formular an die Khan-Akademie senden. Den Link bitte in den Shownotes nachschauen. Und ja, soweit ich das kapiert habe, versuchen sie jetzt einfach die besten Erklärer zu bekommen zu weltweit halt zu diversesten Themen. Derzeit gibt es nur ein relativ kleines Bündel an Khan-Akademie Vortragenden. Also jeder darf zwar kommentieren und übersetzen, aber dass du wirklich selber einen Vortrag einreichst, das ist noch nicht public.
Okay, dann,
das ist derzeit war das so eher so eine kleinere Gruppe. Und warum ich das sage und warum ich jetzt dafür Werbung mache, weil Khan-Akademie eine von den ganz wenigen massiv Online-Courseware-Seiten ist, die wirklich ihren Inhalt auch Creative Commons lizenzieren.
Das ist natürlich großartig.
Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, welche Creative Commons Lizenz ist, ob das eine No-Commercial ist oder wirklich eine Share-Alike, aber immerhin, sie haben das auch bei jedem Khan-Akademie-Ding drunter und das ist schon mal ganz was Tolles und sie sind auch ein Non-Profit im Gegensatz zu fast allen anderen Education-Seiten. Mhm. Ja, also wer sich berufen fühlt und irgendwas gut erklären mag und das interessant findet, einfach zwei 10-minütige Videos machen und dort mal einschicken. Ich glaube, es heißt Khan Academy Challenge oder so. Aber einfach in den Shownotes nachschauen oder bei Khan Academy suchen. Und ja, ich überlege selber gerade, ob ich das zusammenbringe, zwei Videos halbwegs aufzubereiten.
Ja, schön.
Und ja, ich denke, da kann nur was Gutes rauskommen. Das war's auch schon.
Apropos Bildung. Jeder weiß ja was, jeder könnte eigentlich auch jedem anderen was beibringen, wenn er mag.
Und dazu demokratisiert die Bildung.
Ach naja, jeder kann das ja immer machen. Aber es gibt eine Plattform dafür. Dann in Wien wird eröffnet zum, glaube ich, 11. Juni und läuft dann bis zum Herbst, bis zum September und nennt sich openschool.org. Allerdings School mit drei O's. Und die Idee ist, hier im Draschepark wird was aufgebaut. Und dort kann jeder dann die Infrastruktur, die da zusammengebastelt wird, benutzen, um anderen was beizubringen. Darf alles sein. Hauptsache, die Leute bringen sich ein. Das Ganze war hier im MAK, gab es einen Kickoff letzten Samstag. Und Van Bo Lee Menzel, so heißt der Mann, aus Berlin, hat das vorgestellt, zusammen mit einem Wiener, mit dem er das zusammen macht, Jakob Lister-Brings. Und die Idee haben sie vorgestellt, dass das eben generell so sein soll. Es gab ein Brainstorming dazu und so weiter. Und es gibt natürlich was auf Facebook und eben die Webseite. Und generell, ja, es gibt dann diese Fläche im Draschepark, wo alle das machen können. Ja. Und es darf alles sein.
Also man soll physikalisch dorthin gehen und dort einen Workshop halten.
Sozusagen. Workshops, genau. Mhm. Und wie das genau ablaufen wird, wie voll es wird und so, wird sich alles jetzt zeigen.
Und du hast irgendwie verstanden, ob das jetzt eine private Firma ist, die da jetzt nach dem andere arbeiten
keine
lässt, da sich Content kreilt und den dann
keine
verkauft?
Firma,
oder?
Keine
das
Firma.
Ist nur ein Happening.
.org, nicht .com.
Ja, .org.
Das ist ja noch lange kein Garten. Das ist schon so. Nein.
Also das ist ein Kunstprojekt.
Ein Kunstprojekt, okay. Der Mann, der das eben gemacht hat, hat Hartz IV-Möbel gemacht. Das heißt, man trifft sich und mit Material und der Mann bringt einem bei, wie man Möbel selber zu. Genau. Und da ist eben ein bisschen mehr geworden. Mittlerweile ist er Professor in Hamburg und hat eben dieses Ding hier gemacht für die Vienna Biennale und da hängen noch andere Institutionen drin. Das ist eine große Geschichte. Also es ist nur eins von diesen Projekten, aber eben zusammenkommen und anderen Leuten was erzählen und beibringen.
Und der Name ist Open School mit
Open
3 L.
School mit 3 O's.
Mit 3 O. Ja. Okay. Ich werde versuchen, bis nächste Woche rauszukriegen, wie diese Kunstwerke und Vorträge dann lizenziert sind.
Das ist eigentlich offen installiert und jeder darf das natürlich kopieren.
Naja.
Das wurde ganz dick gesagt. Und jeder darf das natürlich unter seinem Namen dann auch weitermachen. Mhm. Wichtig ist halt, hey, lasst uns was machen. Lasst uns was bewegen.
Okay. Ja, ja, klingt gut.
Soweit. Ja, und dann gibt es ja noch so viele andere Themen. Genau, da gibt es zum Beispiel ein Spiel.
Okay, ich muss kurz einwerfen. Ja. Liebe Hörer, wenn Sie jetzt nicht in Wien wohnen oder egal wo Sie wohnen, wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie sich denken, warum weiß der Sven, der was vielleicht 2 Wochen im Jahr in Wien ist, etwas über Wien, was die 2 Flaschen Gregor und Horst, die ganze Zeit hier wohnen, voll verpeilen und nicht mitkriegen. Ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Sie laden den Sven in Ihre Stadt ein, lassen ihn dort irgendwo hausen. Und plötzlich weiß er alles, was sich in ihrer Nähe für faszinierende Sachen tun und bringt auch die richtigen Leute zusammen.
Nein.
Also, das ist einfach, das ist der soziale Magnetismus von Sven.
Nein, das läuft. Es ist eigentlich so gelaufen. Gathering. Ich möchte, dass an dieser Stelle, das ist natürlich dann auch eine Werbung, kommuniziert wurde das Ganze über esel.at. Lorenz Seidler, der die Website macht, bringt alles Mögliche da zusammen und im Kalender und ich habe einfach dann Freitagabend geschaut, was ist denn am nächsten Tag Sache? Und siehe da, in meinem AK war dieser Kickoff. Und da ich den Namen halt schon kannte von dem Mann aus Berlin, dachte ich mir, ja, schau dir mal an, was der da macht. Mhm. Also der Hinweis kam eigentlich vom esel.at.
Ja, ich muss jetzt zugeben, dass wahrscheinlich weder du noch ich wissen, was esel.at ist, oder?
Was? Okay. Na, das ist, also bevor
Sie
ich...
Sie können das jetzt nicht sehen, aber ich und der Gregor schrumpfen gerade.
Ja. Nein, also weit
ich bei deinem Kopf kleiner.
Na, also
wir müssen so viel Videos spielen, wir wissen es.
Ein Blick zurück, Linux-Wochen schon 2001 und da kam einer um die Ecke mit einem Wagel und vielen Flyers da drauf und das ist der Lorenz Seidler und der hat eben gesagt, ja, hier gibt's Zeugs zu schauen und habt ihr das schon gesehen? Natürlich könnte man immer noch in die Kneipen gehen und sich das selber zusammensuchen, aber der Mann hat das sozusagen mobil gemacht. Und mittlerweile ist eine Webseite und super viel Informationen darüber.
Die Webseite heißt esel.at.
Esel.at, genau. Lorenz Seidler, L, S. Drehen wir das um. Esel.at. Schau. Und ja, wenn ich halt wissen will, was läuft, dann gucke ich dort nach. Und es ist gut gemacht mit vielen Fotos und so weiter. Es gibt Aufteilungen, so ungefähr Nerds-Technik-Leben. Also es gibt weitere Viecher, Leute, Mitarbeiter mit ihrem Spitznamen, die eben gewisse Themen abdecken. Und dann kann man eben auf die Webseite gehen und gewisse Dinge ausblenden, die man nicht sehen will innerhalb der nächsten Woche. Und dann sieht man das, was man ungefähr sehen will. Kann eigene Sachen auch einstellen und verändern. Ja, das ist eine gute Seite geworden. Kunst kommt von Kommunizieren, das ist so sein Dingens. Ja. Darüber trägt er dann vor und man kann sich das anschauen und ja, viel lernen dabei. Mhm. Jo. Das war schon. Also das kommt nicht von mir, weil ich das irgendwie kenne, sondern weil ich weiß, dass ich da nachschauen muss. Genau. Ja, und dann gab es noch ein Spiel auf der Liste.
Ein Spiel?
Ja.
Dungeon Crawl. Spielt. Ja, hey, du gehörst jetzt endlich dazu und spielst Dungeon Crawl. Bitte. Oh, hatte ich da Mods leicht
geschult? Ja, ich habe
mir geschult.
Geschult nicht, aber okay, ich habe natürlich erkannt auf seinem Bildschirm, das sieht aus wie NetHack, heißt aber Crawl. Man spielt es über Telnet unverschlüsselt, aber man kann nicht nur eben selber spielen, sondern kann auch zuschauen.
Du hast jetzt nicht im Teilmodus zugeschaut, wo man bunte Pixelgrafiken sieht, sondern du hast so bunte Buchstaben gesehen. Also du hast im ASCII-Modus.
ASCII, ja,
ja. Ja, okay.
Das braucht man nicht mehr.
Du bist sehr Mods-kompatibel.
Aufgewachsen mit Multi-User-Dungeons und NetHack und mittlerweile ist das eben nicht
so. Also nur noch einmal für Zuhörer dieser Folge, man kann Crawl, auch wenn man es nur passiv spielen will und zuschauen, auch im Tiles-Modus zuschauen, wo man wenigstens kleine bunte Zwerge sieht, die auf bunte Monster hauen. Aber zurück zum Puristen-Version jetzt, wo man bunte Klammeraffen sieht, die auf bunte Rufzeichen dreschen.
Ich hab von diesen Pixeln gehört, aber ja, auf dem Terminal hat man Zeichen. Okay.
Das geht vorbei, das mit dem Pixel.
Ja, völlig überbewertet. Ja. Na und sprich, also du hast dem Passiv-Crawl-Spielen gefrönt.
Genau.
Ja.
Das ist so ein bisschen, als wenn man...
So wie andere Leute Fußball schauen, ihr schaut Crawl-Spielen.
Nein. Also das ist eine intellektuelle Sache, wenn man das zuschaut. Das kann man nicht einfach so...
Du beleidigst ja wirklich alle Fußballfans. Da gibt es ja auch so taktische Finessen und so.
Ne? Ja, aber da kannst du nur zuschauen. Du weißt nicht, was sie denken oder tun und vorhaben. Und dort siehst du ja während des Spiels, da nimmt man eine Papierrolle auf und da steht was drauf. Und da kann man was mitmachen. Und das ist voll anregend. Mhm. Ja, also ich, bevor man Kinder irgendwie dazu sitzt und Fußball schauen lässt,
Passiv-Crawl statt Fußball. Ja,
eigentlich langsam so. Kommt auf jeden Fall.
Ich überlege mich gerade, wie sehr da der intellektuelle Output eines Landes sich verfünfzigfachen würde, wenn die Leute Crawl schauen würden.
Das sind dann, wenn du schon anfängst im richtigen Alter, dann hast du mit 13 Jahren Leute, junge Kinder, die eben am Linux-Kernel schon mitprogrammieren. Das ist doch abzusehen.
Das gilt es noch empirisch.
Kleine Zwischenfrage, ich kann das empirisch nicht belegen. Ich muss auch zugeben, dass nicht alle meiner Schüler jetzt Linux-User geworden sind, aber alle sind damit konfrontiert worden, dass ich Crawl spiele. Weil, weißt du, bevor die Stunde anfängt, habe ich gerade einen Crawl-Bildschirm offen und dann fragen sie mich, was ist das? Und sage ich, ja, das ist Crawl. Ne? Oh, können wir das auch programmieren? Ja.
Das kannst du auch.
Ja, sogar im Terminal-Modus, wenn das leichter ist als Pixel-Modus.
Aber immerhin, also mit dem ASCII muss man schon sagen, wenn man Besuch hat oder so, das ist immer ein Hingucker.
Ach so, weil das so fremd ist für die.
Ja, was ist das? Also, ja, okay. Die kennen das noch nicht einmal als Spiel des Anfangs und dann kommt das mit
einem. Das regt ja auch die Fantasie an. Das sind dieselben Argumente, die immer diese ganzen Traditionisten sagen, ja, nur in einem Buch hast du das Kino dann im Kopf und so. Und
immer genau, mehr, oder im Comic passiert das zwischen den Pendeln, von Bild zu Bild. Ja, natürlich.
Ja, und nun sprich, was, und du hast nicht selber gespielt, du hast nur passiv geguckt.
Ja, ich war mit ganz wichtigen Dingen beschäftigt und konnte das nur so passiv genießen können, nebenbei. So ein bisschen wie ein Screensaver, der aber nicht durch Zufall irgendwas macht, sondern, wie gesagt, sehr
intellektuell durch diese
Sache hindurch geht, ja.
Mhm. Und, Screensaver jetzt.
Und habt ihr dann so mitgezittert, wenn er so von einem Minotaurer, also wenn er von einem Beistrich, der einen Minotaurer symbolisieren soll, eins auf den Kopf gekriegt hat.
Man zittert förmlich mit, ja.
Ja. Das ist also, man sagt, nein, also halte durch, kleiner Klammeraffe, du schaffst den nächsten Level.
Genau.
Nein, lauf weg vor diesen gelben Rufzeichen, das bedeutet Zigarett. Böser Gegner. Genau, ja.
Genau, ja, das ist viel komplexer. Auch. Fußball ist, Entschuldigung, aber das ist Beitreten. Und das ist eben eine ganze Welt, die sich da auf.
Ja, Welten, bitte.
Ja, genau. Randomisiert generiert. Immer was dazu.
Ja.
Dinge, die man bei Vollmond tun sollte und nicht tun sollte, zum Beispiel. Ja, also.
Entschuldigung, bei Crawl gibt es keine Mondphasen, da flunkerst du es irgendwo daher. Das muss ein anderes Spiel sein.
Da ist er gewollt.
Genau. Ich spiele zwar im Teilmodus, ja, aber so ich lasse mir noch nicht eine Vollmondphase kommen.
Ja, nein, das kommt alles dann bei NetHack, aber das ist die nächste Stufe. Und die gibt es auch mittlerweile im Bund und auch bei Telnet spielen und Links natürlich.
Man kann auch NetHack in diversen anderen Clients spielen, wo du halt so Grafiken kriegst, was das Spiel angeblich nicht verändert, weil ja trotzdem alle das Du Commanders und so
gleich bleiben. Einfach, genau.
Das ist das Gute.
Übrigens, für alle Leute, denen das jetzt zu puristisch ist, man kann auf Steam, das ist diese Plattform für Closed-Source-Spiele, kann man kaufen Vulture Claw. Und das ist ein Spiel, das du genauso gut gratis downloaden kannst, weil das ein Open-Source-Client ist und das ist ein grafischer 3D, also ISO-3D-Client für NetHack und das andere, das Smash, Super Lot of Stuff Added, diesen NetHack-Nachfolger.
Okay.
Und der Sinn davon ist, dass du sozusagen das auf Steam kaufst, um eben dem Programmierer was zukommen zu lassen. Du kannst es genauso gut von der GitHub-Seite runterladen.
Das ist aber...
Und der Vorteil ist halt dann, dass du über Steam die Updates kriegst und dir sparst dich selber um die... Und das habe ich auch gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Ich bin ja gespannt. Vor allem bei den Eltern ankommt, dass GitHub das Zeug ist, wo man sich das direkt reinziehen kann in den Computer.
Tja.
Ja. 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 Na, das ist noch so alles so. Also sie kennen alle YouTube,
die Eltern. Aber noch nicht GitHub, so. Ja. Ja. Ich sage das auch nur meinen Schülern und nicht deren Eltern,
dass es GitHub gibt. Genau, wir wollen sie nicht verschrecken. Aber irgendwas Gruseliges hast du noch erwähnt.
Ja, das ist die gruselige Politmeldung des Tages und ich bringe sie ganz schnell hinter mich. Jemand hat eine Webseite aufgesetzt namens Ode Strache, also Wasser von Strache. Strache ist der Haider-Nachfolger, also der FPÖ-Vorsitzende. Und ja, das ist ziemlich traurig. Die FPÖ ist für Nichtösterreich eine Partei, die halt sehr fremdenfeindlich agiert und halt sehr populistisch mit Fremdenfeindlichkeit das schürt und damit halt versucht, politisches Kapital zu schlagen und diese eher niedrigen Instinkte jetzt anspricht. Und die haben natürlich Facebook-Seiten und FPÖ-Politiker können jetzt natürlich nicht alles posten, was sie sich denken, oder wenn sie es machen, werden sie dann aus der Partei entfernt. Aber was eben wesentlich unzensierter ist, ist, was diese Anhänger dieser Facebook-Seiten, also die ihre Freunde kommentieren. Und da ging es jetzt jüngstens um die Flüchtlingsflut halt in Österreich. Und dann waren so Kommentare wie, schickt es heim, die Bimbos und so. Und diese Webseite Ode Strache tut halt Kommentare, also sehr rassistische und fremdenfeindliche oder aufsehenerregende Kommentare von FPÖ, Facebook-Seiten in einer großen Webseite riesengroß aufmachen und ist dann verlinkt zu dem entsprechenden Facebook-Comment. Und wenn es gelöscht ist, schreiben sie, also sie können das auch mittels Screenshot beweisen, dass das wirklich da ist. Und man sieht halt dann, was Teile von Österreich denken und vor allem schreiben.
Das ist so streammäßig, ja. Ein so Kommentar nach dem anderen.
Ich muss sagen, ich habe 5 oder 7 ausgehalten und dann habe ich
schon runter, aber es ist vielleicht nicht schlecht für einen Realitätsabgleich.
Wer in einer heilen Weltblase lebt, ja, genau, oder also sich nur in seiner links-linken, gutbürgerlichen Milieu bewegt und glaubt, die ganze Österreich funktioniert, so dem ist das sicher anzuraten, da mal hinzuschauen, um sozusagen einen Reality-Check zu machen. Aber das ist halt sehr, sehr traurig. Ne?
Ja. Und dann gab es noch was bei Ubuntu. Python 3.
Ach ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, Python 3 kommt, glaube ich, schon 2018 oder 2017 als Standard-Python-Version.
Boy.
Was mich sehr, sehr freut.
Ja.
Weil dann endlich hoffe ich, dass meine ganzen Libraries, die ich gerne benutze, wie Pygame oder jetzt Kiwi, standardmäßig mit Python 3 funktionieren.
Das heißt, du hast dann,
aber wird man sehen.
Okay.
Von da geht's aufwärts.
Ja, dann kommt endlich. Aber wer weiß.
Genau, der getreue Hörer Bernhard hat außerdem vermeldet, dass Facebook-Chat nicht mehr in Empathy funktionieren wird und dass das am Ende April passiert ist. So.
Ja,
schon passiert.
Diese Meldung schleppen wir, glaube ich, 2 oder 3 Wochen schon herum.
Also mittlerweile haben es alle gemerkt. Wir wollen also nur noch darauf hinweisen, dass wir das auch bemerkt haben.
Danke, Bernhard, jetzt. Und Gregor, du bist unsere letzte Hoffnung. Kannst du etwas Sinnvolles dazu sagen?
Nur, dass mir auffällt, dass halt diese proprietären Chatprotokolle, da bricht es ja immer wieder, das kennt man ja von früher, das Spiel, oder? Das war schon bei ICQ das große Spiel.
Ja.
Sie brechen was in der API und dann funktioniert es wieder nicht. Und dann müssen
deine ganzen Third-Party-Clients,
die du gehabt hast. Macht keinen Spaß. Ich würde mir wünschen, dass XMPP einfach größere Verbreitung findet. Wer sowas wie WhatsApp oder Messaging verwenden könnte, will und verschlüsselt haben. Ich habe da Chat Secure gerade in Verwendung. Ich finde das nicht schlecht. und das ganz gut verwendbar. Das setzt auch auf offene Technologien wie eben XMPP und OTR auf. Das kann man beispielsweise verwenden.
Und mir macht das Spielchen, das wir bei der Liebeswoche noch hatten, wenn eine Abkürzung kommt und die sind nicht für alle, die es eben noch nicht kennen, machen wir bzzzt und was heißt denn OTR?
So. Off the record.
Mhm. So, genau. Verschlüsselung.
Das ist ein entwickelter Standard, glaube ich, oder?
Ja, also zumindest auch bei IRC mittlerweile in Plugins mit dabei und generell natürlich keine schlechte Sache. End-to-End-Verschlüsselung mit Forward Security und Deniability und so weiter. Ja, will man haben, sollte zum Standard werden. Irgendwann ist es das auch vielleicht und dann sagt jeder, ja, ist schon mit drin. Natürlich sind alle unsere Kommunikationswege von einem Ende zum anderen Ende verschlüsselt. Das ist halt so. Genau. Ich warte noch darauf, dass das so gesehen wird. Mhm. Ja? Verschlüsselung ist nichts Schlimmes, sollte jeder mal haben.
Ja. Ja, und abseits von Facebook hat es ja auch dann diese Veränderungen gegeben. Das hat Google ja auch angekündigt. Die hatten ja früher für Google Talk hatten sie verwendet XMPP. Das funktioniert auch immer noch. Ja? Da kann man schon noch reden, aber mit diesen neuen Chats, die sie da eingeführt haben,
diese Hangout-Integration,
ja. Und da funktioniert das natürlich nicht mehr. Was ist aber natürlich, es ist eine wenn man ein Android-Endgerät benutzt, ist es komplett nicht ersichtlich. Ja? Also ich kenne Leute, die mich halt dann anchatten, das schaut für mich aus wie ein Hangout, aber es ist eigentlich kein Hangout, es ist ein Google Talk, aber mein User-Interface abstrahiert das, also versteckt das vor mir. Also das ist eine gerade sehr unbefriedigende Situation, auch an dieser Front.
Ja. Ja, wenn wir schon bei Verschlüsselung sind, da gibt es eine lustige Website, nennt sich keybase.io. Was ist das ungefähr? Ich bezeichne es als GUI für das Web of Trust. Mhm. Normalerweise haben wir das sozusagen bei unseren Schlüsseln, die wir haben, dass wir gegenseitig unterzeichnen und dann gibt es eine Webseite, die die Zusammenhänge zwischen den unterschriebenen Schlüsseln sichtbar macht, die Wege, die dazwischen sind, aber wir haben das bisher noch nicht gehabt für andere Social Dinge. Also wenn jemand einen Twitter-Account hat, mal die Frage, ist der das auch wirklich? Und ja, dafür gibt es also die Antwort mit Keybase.io. Man kann sozusagen beweisen, dass man die Macht über diesen Twitter-Account hat, indem man das Richtige tweetet. Und bevor das zu technisch wird, nimmt einem diese Website die ganze Sache ab. Im Wesentlichen wird eine Nachricht rausgeschickt, die dann wieder von allen angeschaut werden kann und auch überprüft werden kann mit dem öffentlichen Schlüssel, dass es von demjenigen kommen muss. Zumindest derjenige, der den privaten Schlüssel unter Kontrolle hat. Und die Webseite zeigt dann an, was bereits bestätigt ist.
Wie heißt die Webseite jetzt?
Keybase.io.
Und das geht nur für Twitter oder kann ich das eigentlich dann für jeden Social Service machen?
Mehr oder weniger kann man
oder für jede Homepage
binden, genau.
Und eigentlich kann ich das sogar für Briefe machen oder für Plakatieraktionen oder für so ein Flugzeug mieten, das so ein Plakat hinter sich
hat. QR-Code und so weiter, ja, genau.
Um zu beweisen, dass ich bin.
Nein, dass derjenige, der den privaten Key hat, sozusagen Kontrolle darüber hat und eine Nachricht rausholen kann, die jeder nachprüfen kann.
Das heißt, so richtig Spaß macht das erst, wenn du den privaten Key von jemand anderem ergatterst und dann damit
ausblößt. Ja, wenn du das so sehen willst, schon. Aber ich finde es schon irgendwie ganz geschickt, dass man auch sagen kann, ich mache eine Datei auf meine Domain, auf dem Webserver und anhand der, das können sich dann alle runterladen, die signiert und dann kann jeder sehen, ja, das scheint dem Key zu gehören. Und dadurch kann man diese Sachen zusammenpacken und auf der Webseite sieht man dann, dieser Twitter-Account, diese Webseite,
gehört wirklich zu
dieses
dem.
Dings gehört dann wirklich alles zusammen. Man kann gegenseitig followen und bisher war es das ungefähr. Es gibt leider keine große weitere Tools, die auf bisher aufbauen, aber im Wesentlichen ist es ja fast so wie Twitter. Ne? Erst einmal hat man einen Account, man schickt etwas raus, man kann sich verbinden, aber diesmal mit kryptografischer Sicherheit. Wir wissen, dass derjenige das ist. Und nicht jemand anderes, der zufälligerweise da irgendwas twittert und rausgibt. Ja, kryptografische Sicherheit, Keybase.io, schaut es euch mal an. Wir sind gespannt, was noch weiterhin daraus wird.
Spannend.
Ich meine, wäre vor allem bei Twitter jetzt mal wichtig für die ganzen prominenten Accounts, ne? Weil das kann sich ja jeder Barack Obama auf Twitter nennen, wenn er schnell genug ist.
Das stimmt, aber ich glaube, da sind sie wahrscheinlich, die lösen das halt über ihre Firmen-Dinger.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Prominente kapieren, wie man sich am PGP-Key anlegt, aber
das ist vielleicht, also die
könnte Zukunft ich Lady Gaga in die verschlüsselte E-Mails schreiben.
Die Zukunft, meine ich, sollte eigentlich so aussehen, jedes Betriebssystem kommt mit Krypto, jeder kann es per Default, genau, es ist da, man muss es nicht alles immer noch zusätzlich installieren, es ist kein extra Ding für Nerds, sondern es ist einfach da.
Und wenn du irgendwie versuchst, unverkryptet, unencrypted eine E-Mail zu schreiben, kommen so 17 Warnmeldungen, willst du das wirklich tun? Und
so. Nein, das wird einfach für einen
automatisch
gemacht.
Automatisch zitieren sie.
Genau, ja. Das kommt das Gleiche raus. Ja,
ja, also ich sehe es ja nicht so. Ich stelle mal die Trickfrage auch bei Crypto-Partys. So, wenn dein Betriebssystem alles, was du rausschickst, erst verschlüsselt und dann versendet und es kommt auf der anderen Seite an, wird automatisch auch wieder aufgemacht, weil die Leute sich identifiziert haben und man kriegt das gar nicht mehr mit, dass der Transport verschlüsselt ist, würdest du es dann machen? Moment, ich muss nichts tun, das wird automatisch. Ja, warum eigentlich nicht? Und vielleicht wird es auch so sein. Aber eigentlich sieht es immer so aus, dass das immer wieder verhindert wird. So, ja. Für alle möglichen Regierungen und Firmen, die
das Thema ausliefern. Könntest du nicht irgendeinen Cookies Fort vom Debian machen, der dann irgendwie
Sander wird? Warum soll ich das von Debian machen?
Oder von was auch immer?
Die verwenden sie auch schon seit Jahren. Also jedes Paket ist signiert und man kann das nachprüfen.
Nein, ich meine, das
User-Interface müsste man es machen.
Bei E-Mail meine ich jetzt.
E-Mail-Client. Warum sollte ich das jetzt zum Beispiel für, weiß ich, Windows machen? Weil ich
möchte nicht für Windows, für ein Linux. Ne?
Ja. Tails gibt es. Ja. Gut, das ist eigentlich, da ist der Fokus darauf, was immer man damit tut, wird wieder vergessen, wenn es wieder startet, ist wieder clean. Es wird also nichts dagelassen. Es ist eben Amnesiac, also es vergisst. Ja, dass keine Spuren verbleiben. Also sowas in dem Ansatz gibt es schon. Es muss natürlich noch weiterentwickelt werden. Es ist auch nicht einfach, das überall einzubauen. Man muss es ja auch sozusagen, was man verschlüsselt, auf der anderen Seite auch wieder hinkriegen. Und wenn
es ist auch eine Kontextproblematik da drinnen einfach. Das ist es.
Ja. Vielleicht wäre es auch richtig, wenn so 14-Jährige anstatt mit PowerPoint umgehen lernen, eben lernen, wie man verschlüsselte E-Mails schreibt in der Schule. Ne?
Ja, das könnte man eben auch machen. Das macht auch jemand. Also ich kenne einen Lehrer in Berlin, Michael Schmidt. Der macht das auch, ja, redet mit seinen Kindern darüber, was Krypto ist, was es machen kann und zieht es auch durch. Ja. Macht auch Krypto-Partys. Und ja, das geht so langsam den Weg, dass es auch
weitergeht. Sie wollen, dass Ihre Kinder in Ihrer Schule lernen, wie sie verschlüsselt E-Mail schreiben, einfach spielen, programmieren, anschreiben. Wir kommen in Ihre Schule und erklären Ihrem Nachwuchs das. Wir, ich und mein Bier.
Bier ist alle bei dem Horst.
Ich glaube, das war ernst gemeint. Also der ganze Podcast, Biertocher Podcast, ist eigentlich ein Werbeprojekt für meine Dienstleistungen.
Ach so.
Du bist jetzt eigentlich unbezahlte Werbung für mich.
Oh, damn. Weißt du, das Bier ist
deine Nein, leider nicht.
Klar, Werbung habe ich dann nachher auch was zu sagen.
Na, warum auch nicht gleich?
Ach, ja, na, weil das sich dann im
Aber jetzt ganz ernst, auch die FSFE bietet das an. Also man kann, die FSFE kann man auch anschreiben, wenn man die, was weiß ich, der Kirchenchor oder der Kegelverein oder eben die Volksschulklasse irgendwas über Krypto wissen will oder freie Software, die kommen auch gerne in die Schule.
Es gibt ich hoffe, dass auch, also jetzt abgesehen von dem, dass auch sich HTTPS mehr durchsetzt und dass die
Zertifikatverteilung. Ich werde eh schon immer mehr genutscht
es in Richtung wird, HTTPS. Es wird schon, aber da gibt es auch noch einiges zu verbessern. Ich hoffe, da das Momentum wird genutzt, dass sich das mehr verbreitet im Netz.
Genau. Eigentlich sollte man schon wissen, mit wem man redet, und dazu HTTPS. Und wenn man das nicht hat, sollte man zumindest immer per Default eigentlich davon ausgehen, dass es gefaked sein könnte. Ja, das ist nicht unbedingt die richtigen. Und es gibt immer mehr Websites, die da auch eine Teilung machen. Es gibt also Content auf HTTP mit den normalen Links und sobald du dich verbindest mit HTTPS, kriegst du mehr, schöner, mehr Farben.
Ah, genau. Features, Longwaden.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Genau, ich habe auch schon so ein bisschen mir gedacht, mal sehen, was ich alles zusätzlich anbiete, wenn sich die Leute bei mir mit HTTPS verbinden.
Das CSS gibt es erst mit HTTPS.
Aber Gregor, bevor wir jetzt in den Tiefen des Nerdtums verlieren, bitte erzähl von Deutschland. Du warst da
auf der Republika, wie jedes Jahr. Ich glaube, ist schon ein Klassiker mittlerweile. Habe ich
die
schon
war diesmal
dreimal drüber erzählt.
Ja. Die war diesmal in?
Die war diesmal wieder in Berlin, findet ja immer statt. Die Location hat ja inzwischen gewechselt, aber das ist jetzt auch schon das dritte Mal, glaube ich, dass es auf der neuen Location ist. Das war früher, war es dort beim Friedrichstraße, glaube ich. Wo war denn das? Bei dem Palast, wie heißt das? Filmpalast? Kalkscheune, genau, war eine Location und gleich, da ging man nur ein paar Schritte. Aber das war eben dem entwachsen, da war es auch wirklich, muss man sagen, die letzten Jahre sehr eng. Viele. Und jetzt ist es in einer Location, nennt sich The Station, das ist ein U-Bahn-Station, Bahngleisdreieck. Und das ist ein gemütliches Gelände, das mag ich. Das ist relativ flach, hat ein Stockwerk und in der Mitte eine große freie Fläche, die zugestellt ist mit Sitzgelegenheiten für die Konferenzbesucher. Natürlich sehr viele Essensstandeln und solche Sachen, damit man auch dort einen Tag kommt und natürlich Mate und Kaffee in sich reinschütten kann. Und was witzig ist, die Vortragssäle im Erdgeschoss auf der Seite, das sind angeordnet in so einem, zumindest in einem Bereich, in so einem langen Schlauch. Ja. Und da hat man natürlich das Problem, die sind nicht getrennt, dieser Schlauch, da sind aber so 2-3 Vortragssäle drinnen, dass man sich gegenseitig so audiotechnisch stört beim Vortragen. Mhm. Und das haben sie schon die letzten Jahre immer umgangen, dieses Problem, indem halt jeder Kopfhörer bekommt und
also wirklich es wird dann ins Mikro gesprochen. Im Kopfhörer
ja, du gehst rein, da gibt es eine Kiste, wo kriegst du einen Kopfhörer und hast es an. Ist ja angenehm, wenn ein Vortrag nicht so interessant ist, kann man umschalten auf den anderen.
Und du siehst auch den anderen Sprecher dann, oder den siehst du nicht?
Nein, den siehst du nicht.
Das ist also der ist im Nebenkammer.
Der ist im Nebenkammer, du müsstest dann rübergehen. Mhm. Ja. Und mir kommt das sehr entgegen. Ich habe das dann so, das hat dann so was sehr Feierliches, weil es ist relativ still, weil die Leute eben diesen Kopfhörer und so. Es hat so was vom Podcast hören. Ich fühle mich da immer sehr wohl.
Aber wenn du den hörst, der sowieso im selben Raum spricht, würdest du den auch ohne Kopfhörer hören? Oder
das wird dann in der ersten Reihe sitzen? Nein, du, weil dann wird es nicht verstärkt, dann müsste man in der ersten Reihe sitzen.
Okay.
So, die Größe ist dann schon so, so dass du dann dass man die Kopfhörer schon braucht.
Ja, ja.
Genau, und ich habe mir da eine Menge Vorträge angeschaut und war dieses Jahr auch wieder sehr erfreut. Mhm. Was habe ich mir angeschaut beispielsweise? Ein bunter Blumenstrauß. Natürlich einmal, was mir sehr gefallen hat, sind die Vorträge vom Podcast dann übers Podcasting. Da allen voran.
Gregor bleibt in der Podcast-Wolke.
Ja, auf jeden Fall. Also was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, das war der Vortrag Stimmen im Netz hat das geheißen. Und da haben sich drei Podcasterinnen vorgestellt und da waren natürlich auch für mich bekannte Podcasterinnen dabei und es hat mich gefreut, dass ich die mal so reden und live agieren gesehen habe. Darunter beispielsweise war die Katrin Rönnicke, die wir ja schon mal empfohlen haben durch ihren Podcast Lila, der Lila Podcast, dieser feministische Podcast, den haben wir schon einmal in Biertochen empfohlen. Und was man von dieser von der Katrin Rönnicke noch empfehlen kann, ist der Erscheinungsraum. Der hat mich zum Beispiel jetzt die letzten Wochen sehr beschäftigt. Der Erscheinungsraum beschäftigt sich mit dem Osten, also Ukraine und diese Länder, und unterhält sich halt mit Leuten, die sich mit dieser Politik dort auskennen, erklärt so ein bisschen Geschichte dieser Länder im Vorfeld und erklärt so ein bisschen, wie die politische Stimmung und wie das dort tickt einfach.
Also
und
sie
das
geht zusammenhängt. Wirklich hin und redet mit den Leuten von dort?
Sie fährt nicht dorthin, sondern sie holt sich immer Gesprächspartner, die dort leben oder die eben Bescheid wissen über dieses Thema. Und das fand ich einfach einen sehr guten Fokus und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Also ein metapolitischer oder regionaler Podcast eigentlich.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja so, ich meine, das ist gleich bei uns in der Nähe, aber so, genau, dieser Geschichtsüberblick, also mir fehlt das schon ziemlich und das hat, da hat mir dieser Podcast irgendwie, das war eine, schon eine Bereicherung. Also wer noch dort war, war die Tine Nowak, die hatte ich auch schon so ein bisschen im Ohr, leider habe ich ihren Podcast noch nicht gehört. Die macht einen Podcast namens Kulturkapital, wo ich glaube, ich geht es eben um Kulturthemen, wo sie auch so ein Interview-Podcast. Und wer noch dort war, was mich gefreut hat, die Alexandra Tobor, die kenne ich, weil ihr macht eine Kollaboration mit dem Holger Klein, den man kennt, ein sehr umtriebiger Podcaster und Radiomensch. Und mit dem macht sie die Verrindheit. Und die hat auch einen interessanten Podcast, das könnte was für dich sein, Horst. In trockenen Büchern nennt sich dieser Podcast.
In trockenen Büchern.
In trockenen Büchern. Und dort, sie ist ein absoluter Fan von Sachbüchern und liest sehr viele Sachbücher. Und
die hast du live gesehen?
Die habe ich halt eigentlich. Genau, das war eine Diskussions. Ja, das war eine Diskussionsrunde, genau. Die haben diskutiert. Und in trockenen Büchern, da erklärt sie einfach pro Folge ein Buch, das sie gerade gelesen hat und reichert das an mit eigenen Gedanken.
Ja.
Also das kann man auch noch empfehlen.
Und wie hat das funktioniert? Da haben sie dann über ihre Podcasts geredet oder da wurden dann so Audio-Ausschnitte gebracht? Oder
Audio-Ausschnitte nicht, nein. Sie haben eigentlich im Grunde erzählt, wie sie zum Podcasten gekommen sind. Und natürlich auch ein bisschen, aber nur ganz klein wenig über die Technik, wie sie aufnehmen und so. Und
natürlich ist auch ein Fokus, wie entwickelt sich das? Also wie arbeitet man in der Community und wie fühlt man sich? Also es war ein guter Einblick.
Und im Gegensatz zu uns fahren die alle mit dem Rolls Royce vor, ne?
Faust. Nein, also nein. Auch keine großen. Wobei man sagen muss, interessante Plattform, die in letzter Zeit immer öfter erwähnt wird, abseits von Flutter für Podcaster, wird das anscheinend häufiger genutzt, ist Patreon.
Ja,
das höre ich jetzt schon öfter. Und die Katrin Rönnicke, glaube ich, hat ihren Erscheinungsraum aus Podcast, den hat sie über Patreon auch finanziert. Also das ist natürlich auch ein Thema geworden. Die vierte Podcasterin möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, das war nämlich die Sarah Geser. Und ja, ich glaube, die ist bei verschiedenen Podcasts dabei und ist jemand, der über Videogames podcastet. Also das klingt auch nicht interessant. Da muss ich mich aber noch selber noch schlau machen und mal einen Podcast rausfischen.
Und sonst lass mich raten, die ganze Republika war jetzt eine eher männerlastige Veranstaltung, oder?
Sie haben sehr, also
kann man das nicht so sagen?
Muss man eigentlich nicht. Dadurch, dass es jetzt auch nicht ein wirklich Hardcore-Technik, im Gegenteil, es wird ja von so wirklich technischen Menschen oft ein bisschen belächelt, die Republika, weil es hier natürlich Medien. Auch, natürlich, es mischt sich auch. Ja. Es ist, das sind auch kommerzielle Seiten, es tragen auch Firmen dort Vorträge vor und natürlich hast du auch viel von Themen, die sich so um Social, Web und solche Sachen drehen. Da muss man halt selber filtern und rechtzeitig rausgehen und in den nächsten interessanten Dingen. Aber ich finde ja dieses Spannungsfeld, das ist ja das, was es für mich ja dann auch ausmacht. Ja.
Hat es dort so Standeln gegeben, also wie auf einem typischen Linux-Stand oder Tische oder
ja,
so Tische, Projekt, wo man halt so tratschen kann mit einem Projektbetreiber?
Also es gibt da ganz verschiedene Stationen. Es gab da Stände, wo sie auch so Sachen zum selber, also so Maker-Workshops, wo man selber Dinge herstellt, Vorträge auch draußen in der Halle gehalten werden und Da kann man sich schon durchbummeln.
Da gibt es schon einige. Außerhalb der Vorträge nicht fahrt.
Ja, genau. Da wirst du schon. Gibt genug zu schauen.
Und jetzt die allerwichtigste Frage. Irgendjemand hat dann mitten auf der Konferenz gesagt: Du bist der Gregor von dem Bierdocher Podcast?
Fast.
Nein, fast.
Fast. Aber was ich diesmal Premiere zum ersten Mal. Ich habe, genetzwerkt kann man nicht wirklich sagen, aber ich habe Österreicher dort getroffen und wir sind in einer Runde gestanden und haben geredet. Also das ist für mich schon sehr social.
Österreicher
bin ich bin sonst Lust, immer, ich bin ja, ja ich kommuniziere mit Menschen gerne über RSS, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich bin jetzt nicht so, aber das hat mir sehr gefallen. So ich habe mich dort, ja, nämlich ich habe getroffen, wenn ich hier muss nur die... Twitter, also auf Twitter die Kigo, die Meral Akin-Hecke und die Melanie Bartos mit demselben lautenden Twitter-Namen. Und das war sehr interessant, weil ich kenne die Kigo beispielsweise von einer, die organisiert Vortragsreihen auch über Social Web in Wien, die Digitalks. Und da war ich einmal vor Jahren dort im Museumsquartier und habe mir das angeschaut und das war eine wirklich kompakte, gute Veranstaltung. Ja. Und mit der habe ich mich ein wenig unterhalten und so. Und gleich in dieser Runde ist immer die Melanie Bartos gestanden. Und da habe ich gleich den nächsten Podcast, den ich gerne plagen möchte, nämlich Zeit für Wissenschaft. Das ist ein Podcast, den sie macht. Sie arbeitet für die Presseabteilung der Innsbrucker Universität und unterhält sich mit Forschern über ihre Forschungsgebiete. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen, ich habe die nullte Folge gesehen und jetzt einen Forscher, der geforscht hat über Techno und über Fußball. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Format sehr, sehr, sehr gut.
Es gibt
gut.
Ja einige gute Wissenschafts-Podcasts.
Ja, beispielsweise Stimmen der Kulturwissenschaften.
Ja, und dieses wird das nicht relevant Daniel oder nicht. Sorry, ich schaue es nachher in der Show.
Dann werden wir das auch
machen. Nicht signifikant oder so. Irrelevant. Kam vor ein paar Folgen, würde ich das auch empfehlen.
Genau. Dann bist du auch zusammen. Die hat dann noch einen, glaube ich, einen Podcast-Workshop besucht, den ich aber dann nicht wahrgenommen habe, weil der zeitlich ungünstig war. Aber ja, Zeit für Wissenschaft kann man auf jeden Fall empfehlen. Österreichischer Podcast. Und ich habe sowieso den Plan, mich wieder ein bisschen mehr für österreichische Podcasts immer wieder zu suchen, was es da Neues gibt. Und wer sich dann noch zu dieser Runde kurz dazu gesellt hat, war der Social Hack, der Thomas Lohninger. Den kennt man vom AK Vorrat, vom Podcast Barcamp, kennst du ihn wahrscheinlich, haben ihn schon ein, zwei Mal getroffen. Und ist gerade engagiert sich für das Thema Netzneutralität und hat auf der Republika einen Vortrag gehalten, der, wie ich sagen muss, wirklich sehr gut erklärt hat und das übersichtlich erklärt hat, was zurzeit in der EU passiert. Und das war eigentlich ganz spannend, weil er hat zwei Themen aufs Tapet gebracht, nämlich Roaming, die Handy-Kosten, Telefonierkosten, wenn man im Ausland oder in Europa telefoniert, und wie das in der Europäischen Union gekoppelt ist mit der Netzneutralität-Debatte und so das eine Thema für das andere so ein bisschen dadurch ausverkauft wird. Ja? Ja. Also so die realistische Einschätzung, wenn man jetzt irgendwie so das da so laufen lässt, ist so abgeschwächtes Roaming und Netzneutralität eigentlich schon gekippt dafür. Okay, aber das hat er wirklich sehr übersichtlich gemacht. Sie haben auch ein Video präsentiert, das Sie jetzt dafür angefertigt hatten, was Netzneutralität überhaupt bedeutet. Und das muss ich sagen, war ein wirklich sehr guter Vortrag.
Und sagt die ganzen Republika... Vorstellung, gibt es die schon auf YouTube, weißt du da was? Oder
es wird,
ist das geplant,
es
werden, dass die dann auf
YouTube... Sie sind was? Relativ schnell. Also wenn, bei mir ist es so, dass ich dann ja meistens dann auch den Tweets von den Vortragenden dann lese während der Konferenz und meistens am nächsten Tag, wenn ihr Vortrag online ist, dann tweeten sie das und das ist schon... Also ist wahrscheinlich einer der sehr gut überdokumentiert, könnte man schon fast sagen, Konferenzen, die es gibt. Allerdings, es werden nicht alle Vortragssäle mit Video gespeichert. Es gibt schon so kleinere Vortragssäle, wo du nur das Audio hast. Ja. Beispielsweise in einem hat ein Bekannter von mir vorgetragen, der hat einen Lightning Talk gehalten für seine Firma. Der hat so eine kleine App, Spherebox heißt die, und das ist auch so ein Messaging plus File Synchronisierungsdienst, der auch mit BGP-Technologie entverschlüsselt hat. Und davon gibt es, glaube ich, nur das Audio. Also da wird es jetzt kein Video geben. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, da sich auch mal so zu
unterhalten. Ich glaube, auf der Konferenz. Dir sehr gefallen.
Ja, definitiv.
Und was war der Tenor von den Österreichern, also von einem Österreich-Podcastern?
Also offensichtlich hat es ihnen auch gefallen. Also wie gesagt, also so kritisch, weil es war jetzt nicht irgendwie etwas, was man so... Wir haben halt auch uns ausgetauscht darüber, welche Vorträge uns jetzt in den Episoden gefallen haben. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe zum Beispiel den Jacob Applebaum auch noch gesehen. Er ist mit einem sehr interessanten Thema diesmal angetroffen. Jacob Applebaum sagt ja, der
Applebaum sagt man was.
Ja, der Tor-Programmierer. Genau.
Okay, ja.
Ja. Und der sich jetzt auch in letzter Zeit einfach oft zu netzpolitischen Themen geäußert hat. Also man kommt schon über diesen Herrn, stolpert man drüber, wenn man so ein bisschen im Web rumliest. Und der hat ein Kunsttechnikprojekt vorgestellt. Der war nämlich beim Ai Weiwei, einem chinesischen Künstler, der immer wieder Probleme hat mit der chinesischen Regierung und so. Also die lassen ihn ja auch nicht raus, beziehungsweise haben ihn auch schon mal verhaftet. Ich habe mir witzigerweise stolpert über den Ai Weiwei immer, wenn ich in Berlin bin, weil vor ein paar Berlin-Reisen war eine Ai Weiwei Ausstellung, und da habe ich mir angeschaut. Und er hat dort auch als Ausstellungsobjekt ausgestellt eine Nachbildung der Zelle, in den sie damals eingesperrt haben. Naja, das Jacob Applebaum IWY-Projekt wurde dokumentiert, auch von keiner Unbekannten, nämlich von der Laura Poitras. Schwieriges Wort. Die bekannt geworden ist und Oscar-prämiert wurde für Citizen Four, für diese Dokumentation über Edward Snowden. Die hat das also festgehalten. Und ihr Projekt war, sie haben die Edward Snowden-Dokumente genommen und geschreddert und in Panda-Bär-Stofftiere gesteckt und das sozusagen zu einem Ausstellungsobjekt gemacht. Die Idee dahinter ist, dass diese Informationen wahrscheinlich nicht verloren gehen, weil diese IWY-Ausstellungsstücke sehr gut im Museum bewacht werden. Okay, das war so die Dinge. Es war ein kurzer, aber sehr warmherziger Vortrag und man hat sich dann den Film angeschaut. Ich habe noch so viele Vorträge, die ich gerne erzählen würde.
Du kannst ja auch nächste Woche noch
Das stimmt. Was ich noch zum Beispiel, bei Firmenvorträgen sind ja immer ein bisschen giftig, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber einer war eigentlich sehr gut, weil da die Wogen hochgegangen sind mit dem Publikum. Es war nämlich jemand dort von dem Adblocker Adblock Plus, wie man sich für Chrome und Firefox installieren kann, und der negative Schlagzeilen deswegen bekommen hat, weil dann irgendwann einmal im Internet zu lesen war, dass sie Geld nehmen von Werbefirmen, damit sie durch den
Adblocker... Nicht
geblockt werden. Ja. Geil, ja. Und das ist natürlich auch vom Publikum sehr deutlich als Wegelagerei und ja, kommuniziert worden. Aber dieser Vortragende hat sich nicht unterkriegen lassen und hat das dann insofern erklärt, dass er gemeint hat, ja, das war ein Fehler natürlich, am Anfang das intransparent zu machen. Aber sie haben anscheinend eine öffentliche Charta geschrieben, wo drinnen steht, wie sich brave Werbung unter Anführungszeichen zu verhalten hat, wie das aussieht. Das muss sich in eine Webseite einfügen, da muss sich von der Schrift, darf sich nicht unterscheiden. Und dass sie so eigentlich an der Vision eines zwar beworbenen, aber angenehm lesbaren Werbung.
Es flimmert weniger.
Es flimmert weniger. Keine Pop-Ups, die dich stören, keine falschen Weiterleitungen.
Also sie haben praktisch eine Art Algorithmus, wie sie blocken, offengelegt, damit sich Firmen dann von ihrem weniger blocken lassen.
Es ist dann jetzt so, genau, wenn sie sich wohlverhalten, können sie sich dort irgendwie anmelden bei denen und es wird dann geprüft. Das ist
meine geheime Dominanz. Fantasie, durch irgendeine clevere Software die Weltwirtschaft meinen Verhaltensregeln aufzuzwingen. Also der Typ ist mein Hero.
Ja, also es ist ein streitbares Thema und das hat mir einfach gefallen, weil es lebendig war. Oft ist es ja so, das ist ja immer so, bei den interessantesten Vorträgen sind das Publikum ein bisschen erschlagen und sitzt bitte Fragen und dann schauen wir, das in Gang zu bringen. Und da war das einfach von Anfang an.
Ist das Publikum mitgegangen?
Ja, ja. Mhm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, das war ein bisschen off-topic, war der Vortrag von Alexander Rühle. Ja? Der wohnt in München und hat seinen Vortrag eröffnet mit den Worten, ja, ich wohne ja in einem wahr gewordenen Immobilienporno. Und da musste ich was dagegen unternehmen. Und er hat die fiktive Immobilienfirma Goldgrund gegründet und hat dann ein Prospekt, ein fiktives, rausgebracht und eine Webseite erstellt. Also ein bisschen wie ein Yes Man, wo sie den
Platz da... Er wollte seine Gegend anti-gentrifizieren und runterdingen.
Im Gegenteil, am Anfang hat er gesagt irgendwie so, ja, wir sind eine Immobilienfirma und wir haben das Projekt, den Platz der Münchner Freiheit, ein ziemlich großer, beliebter Platz, zuzubauen mit einem Gebäude. Hat dann auch so architektonische, weißt du, diese Skizzen dazu veröffentlicht. Also mit garantiert Tropenholzbänken, jede Wohnung schafft 3 Arbeitsplätze, das wird alles aufwerten und so. Und dann haben sich halt wirklich tatsächlich ernsthaft Kunden gemeldet, Investoren, die haben gesagt, das ist eine wunderbare Idee, da wollen wir gerne einsteigen, wir haben sehr viele Kunden. Und der hat das Projekt weitergetragen und ist im Laufe seiner Tätigkeit draufgekommen, dass die Stadt München diverse leerstehende Häuser haben, die als unrenovierbar gekennzeichnet sind und dann zu günstigen Preisen an Privatfirmen weiterverkauft werden. Ja. Mhm. Und was er gemacht hat, er ist mit einem Haufen Freunde in einen dieser Häuser rein, hat eine Wohnung exemplarisch renoviert, hat ein YouTube-Video gedreht, hat gezeigt, so Leute, das ist eine wunderschöne Wohnung, das ist der Goldgrundstandard. Und warum werden diese Häuser nicht genutzt? Und worauf das anscheinend dieser kleine Medienhack funktioniert hat oder entsprechende Politiker sich sofort, aha, das wusste er nicht und diverse Häuser auf diese Weise gerettet werden konnten. Und ja, das hat mich imponiert. Noch dazu hat er einfach wirklich gut vorgetragen. Also das war
coole Sache. Ja.
Ja. Und die Aufnahmen werden demnächst dann auch alle wieder online sein.
Ja. Also das ist schon.
Ja, zur Frage, was hat die Republika an Eintritt gekostet für dich, also dass du dabei sein durftest?
Ich nehme immer das Early Bird Ticket. Ja. Ich kann es dir aber nicht sagen, es war früher was definitiv günstiger, fast die Hälfte. Ich glaube, am Anfang habe ich so 60, 70 Euro gezahlt. Okay. Ich glaube, auf 150 und jetzt ist es 150 um die Richtung.
Das Early Bird ist jetzt
Es ist schon, ja.
Also, und das war
das weiß ich nicht. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. 120 oder 100 bis 150.
Und 3 Tage. Oder wie lange?
3 Tage.
Okay. Aber du findest, das, also was ich so raushöre, war das wert sozusagen?
Ja. Mich freut das einfach. Ich bin ja auch mit meinem Bruder dort irgendwie und man verteilt sich. Das ist einfach ein schöner Tag und ich mag das einfach. Also ich bin nicht jemand, der dann im Netzwerk, wie ich schon angemerkt habe, ich bin wirklich einer, der es genießt, im dunklen Vortragssaal zu sitzen und mir das anzuhören, beziehungsweise bei Diskussionen und dann
währenddessen also zu dokumentieren. Eine Art Abendprogramm oder Sozialprogramm? Also geht man nachher?
Also es gibt einen freien Innenhof und man merkt schon so, ab 16 Uhr werden die Mate-Flaschen immer grüner
Richtung Bier.
Ja, natürlich. Und sie haben dann auch dort, habe ich gesehen, einen Platten, also so einen Partyraum irgendwie, wo sie auflegen. Und auch am Nachmittag gibt es da meistens schon so ein bisschen Musikprogramm, dass jemand im Hof Musik macht und spielt. Und es gibt ja dort auch viele Essensstände mit Grillständen und so. Ich kann immer wieder empfehlen, das Chipotle-Huhn ist nicht sehr wertvoll für den Körper, aber sehr lecker. Für das Geschmack Chipotle-Huhn, ja. Das ist ein kleines Hühnerbrustfilet und Chipotle sind diese geräucherten Chilis. Das ist schon so eingerieben und so mariniert und dazu halt Cocktailsoße und ein kleines Brötchen. Das ist gerade ideal für den
Snack.
Genau,
okay. zwischen den Filet. Ja, und werden dann alle um 18 Uhr oder so rausgeschmissen oder wird dann dort vor Ort
weitergefeiert? Das wird vor Ort weitergefeiert, aber das kriege ich dann meistens nicht mit, weil ich bin dann schon... Fahre ich wieder zurück nach Kreuzberg und mache dort meine Dinge und meine Programme. Und
ist man müde nach so einem Tag Republika dann oder von den ganzen sozialen Interaktionen? Oder
ja, und es dauert dann noch ein paar Tage, weil man sieht einfach so viel und ich habe jetzt auch vor diesem Podcast mir das einfach noch wieder zusammenschreiben müssen, weil es mischt sich dann durch zu einem großen Ding irgendwie und aber gut.
Und du hast außerhalb der Republika auch noch Comics.
Ja, da war
eine Republika-Frage noch. Und wie machst du das, dass du jetzt nicht die ganzen Talks durcheinander bringst? Schreibst du dann mit so Stichworte in einem Talk oder twitterst du da ein
bisschen? Ja, ich bin ja faul in Sachen Twitter geworden, aber immer zur Konferenz macht es mir dann doch Spaß, meinen Twitter-Client hervorzugraben. Einerseits den Hashtag RP15 dann zu folgen und dort zu sehen und ein bisschen dieses Social-Spiel dann doch auch mitzuspielen, was mir dann einfach Spaß macht, ein bisschen retweeten, ein bisschen selber so gute Punchlines einfach da so rein zu posten und das, also mir bringt es auch den Nutzen, ich erinnere mich einfach besser daran. Also ich werde das nächste Mal vielleicht auch über die Republika noch erzählen, ich werde vielleicht nur anteasern, ich habe noch einen Vortrag von den Wikigeeks gesehen, von der Claudia Greil und dem Ralf Stockmann und wer mir jedes Jahr immer sehr gut gefällt, das ist der Karik Friedemann, der hat über die Abschaffung der Wahrheit gesprochen und der Felix Schwenzel über kognitive Dissonanz. Das sind Leute, die schon Vorträge machen zwischen Sozialforschung, aber schon auch sehr humoristisch angelegt ist. Das kann man jetzt kritisch finden. Ich finde die beiden sehr, sehr gut. Mhm. Und ja, werde ich das nächste Mal vielleicht ausführlich erzählen. Und der Comic-Tag, das ist ein bisschen so wie der Valentinstag. Das ist eine Erfindung sozusagen von Comic-Verlagen. Mhm. Und der Free Comics Day, der findet, glaube ich, statt in Deutschland, Schweiz und Österreich.
Worauf bezieht sich das Free?
Du kommst in ein Geschäft rein und kannst dir ein gewisses Kontingent an Comics gratis holen.
Du gehst in ein Comic-Geschäft rein und darfst Comics gratis rausnehmen.
Und so habe ich das auch gemacht. Das ist sehr angenehm gewesen.
Tag ist das?
Du hast ihn verpasst. Nächstes Jahr wieder.
Welcher Tag ist das immer? Free Comic Day.
Ja, folge der Webseite. Und
du wirst Ding. Ja, da war ich eben in meiner Lieblings-Comic-Geschäfte in Berlin, in der Oranienstraße, das Modern Graphics.
Modern Graphics, ja genau.
Genau.
Und das ist dann eine Kilo-Beschränkung oder wie läuft das?
Naja, es ist mal eine große Schlange, da kommst rein, das ist mal schon immer schön, wenn du in einen Comicladen gehst und der ist voll, da fühle ich mich gleich wohl irgendwie. Und ich mag das ja sehr, weil da kann ich ja schon während der Schlange, kann man sich ja schon links und rechts umwenden und zu den Comics greifen und recherchieren. Und und genau, richtig. Und es gibt eben fixes Kontingent von den Comics, die gratis angeboten werden. Also, so 20 verschiedene Comics. Und aus denen kannst du dann wählen. Und ich glaube, ich habe mir 3 Comics genommen, die ich einfach nicht gekannt habe und wo man dann reinlesen kann. Es ist auch nichts Uninteressantes. Also zum Beispiel, was sehr populär war, natürlich Outcast. Das ist das neue Comic von dem Robert Kirkman. Robert Kirkman kennt man, weil der hat die Walking Dead erfunden. Also beispielsweise. Oder ich habe mich halt eher konzentriert auf deutsche Comics, weil ich dann nicht so viel bin irgendwie und nicht so gut Bescheid weiß. Ich habe mir zum Beispiel einen Comic geholt namens Inspektor oder Kommissar Fröhlich, nennt sich das. Ja. Ich kann noch nicht viel sagen, ich bin erst bei den ersten Seiten, aber da schmücke ich halt rein. Ich habe mir ja abseits davon auch noch natürlich, der Zweck wurde erfüllt, ich habe auch noch Comics gekauft dort. Ich auch das nächste Mal erzählen, die Weißen Wölfe, das ist so eine
Reportage.
Ja, das mag ich schon, Scott McCloud. Aber ich fand das eine witzige Idee. Und das war lustig. Also Free Comics Day ist nur eine Empfehlung. Ja. Und als vielleicht so als letzten, weil ich es einfach skurril gefunden habe, war noch ein Familienurlaub. Tag in einem Themenhallenbad vor den Toren von Berlin in der größten freistehenden Halle Europas.
Ist das die, was die Zeppeline früher gebaut haben?
Okay. Wollten,
wie
ja.
Wie heißt das?
Zeppeline, ja.
Nein, die Halle hat doch irgendeinen Namen.
Die heißt
Tropical Island.
Heißt Tropical Island,
ja. Genau.
Entschuldigung.
Ja, nein.
Oder da hängt jetzt aber kein Zeppelin mehr. Also mich fasziniert der Zeppelin wesentlich
mehr. Du hast Heißluftballon drinnen. Einen.
In der Halle ist ein Heißluftballon. Ist so groß, dass ein Heißluftballon reinpasst.
Ja, kein wirklicher, ist ein Mickey Mouse Heißluftballon. Aber also, es ist alles.
Ist nicht so groß.
Ja, ich möchte es auch gleich von Anfang an sagen, solche Themenwelten, das schaue ich mir an. Ich finde das interessant. Es ist natürlich auch immer, hat man das Gefühl, dass hinter irgendeiner Wand der Jule Brünner kommt und dir den Kopf abreißt, also so Michael Crichton-mäßig, der Themenpark, der
schief geht. Du bist dystopisch.
Ja. Und ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen, den kann man vielleicht auch verlinken, über jemanden, einen deutschen Kolumnisten, der dort versucht hat, es gibt ein Angebot, dass man dort übernachtet, und der hat das halt beschrieben, wie es am zweiten Tag dann nicht mehr ausgehalten hat. Und froh war, dass draußen wieder 10 Grad war. Naja, es ist eine riesige freistehende Halle eben, und man fährt dorthin, und wenn man reinkommt, ist alles in verschiedene Dschungelthemen aufgeteilt, und es ist auch ein wirklicher kleiner Dschungel da drinnen. Es gibt auch Tiere dort, Flamingos und einen freilaufenden Pfau.
Und die Halle ist sozusagen jetzt warm, oder?
Die ist warm, und es hat wirklich ein bizarres Klima, weil es gehen auch so künstliche Winde durch die
Sachen. Ja, genau. Cool, also,
du denkst, wenn du aus dem Wasser rauskommst, ui, irgendwie ist es kalt, und dann bist du aber innerhalb von 2 Minuten trocken. Und
du wirst geföhnt.
Und mein dystopisches Ding, also wenn man im Dschungel steht und man schaut rauf und ist unter so einer Glaskuppel, das ist ja wirklich...
Aber oben ist Glas, also du siehst den Himmel, oder?
Naja, es ist eine Glashalle, du hast halt schon aber trotzdem irgendwie so Plastikabdeckungen zu teilen, irgendwie, also du.
Und drinnen ist ein riesen Planschbecken dann, oder so eine Art
mehrere Planschbecken in Sektoren aufgeteilt. Da gibt es was mit Kinderrutsche, etwas, wo ein Piratenschiff in der Mitte ist. Eins, das wirklich so lagunenmäßig
ist. Und so einen Sandstrand hast du dann auch? Oder?
Das ist witzig, du hast einen Sandstrand, ja, aber die Pools sind relativ normal. Ja. Und das Witzige, was mich ja auch immer bei so Themenparks interessiert, was für Metaphern finden sie. Und sie haben um dieses eine Pool so einen Streifen reingebaut, der so keilförmig reingeht. Und da drinnen haben sie Wasser und Sand reingegeben, sodass du um dieses ganz normale Pool herumläufst und irgendwie so das Fußgefühl hättest, als würdest du am Strand spazieren gehen, und es ist schon sehr abstrakt.
Okay,
ja. Ich gebe es zu.
Und so Wellen gibt es auch, die dann an den Sand plätschern?
Ich glaube schon, in einem der Becken. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Und du bist natürlich sofort eingebettet und gechippt. Du kriegst dann auch getarnt. Drinnen gibt es kein Bargeld. Du zahlst alles mit dem Chip. Das freut natürlich die Eltern nicht so sehr.
Du kriegst aber nur ein Armband. Du kriegst auch noch nicht so unter die Haut.
Weiß man nicht.
Es juckt schon. Ja, Moment einmal. Das heißt, niemand hindert dich dann, jede Menge auszugeben dort?
Nein, also es gibt schon, also kannst jeder
auch
natürlich, aber es gibt, was sie dort haben, so Doctor Who-mäßig ein bisschen so Dschungel-Telefonzellen, und das sind eigentlich nur getarnte Terminals, dass du mal kurz einen Chip dranhalten kannst und schauen kannst, wie viel du ausgegeben hast. Ja. Und das muss man halt schon sagen, es ist halt ein beinharter Vergnügungsthemenpark, wo alles immer mindestens 1 Euro plus kostet oder so.
Also dafür,
und
dass du drin bist, musst du dann immer trotzdem noch einmal für jede Attraktion
extra zahlen. Also der Tag haben wir gezahlt, Erwachsener 36 Euro, was schon.
Das war mal nur, dass du reinkommst.
Ja, genau. Ja. Und drinnen halt noch Gastronomie.
Ja.
Zu normalen Preisen aber. Zum Beispiel, es ist ja eigentlich auch ein geeignetes Kinderprogramm. Ja. Eltern sind natürlich dann ein weniger gestresst, weil es ist wie ein großer Indoor-Spielplatz. Du kannst die Kinder, sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, dort frei.
Wenn meine Kinder ein Armband hätten, wo sie unkontrolliert Geld ausgeben können.
Nein, die kriegen dann keins. Ich glaube, da muss dann der Elternteil mitgehen und das dann dort dranhalten. Aber auf die Ringelspiele kosten halt dann auch viele, nicht alle, muss man auch sagen, aber kosten dann natürlich auch. Du hast einen Mini-Golfplatz indoors und was?
Also du wirst animiert zum noch mehr Geld ausgeben.
Ja, das ist das Konzept.
Das ist das Sinn,
ja, die Operation.
Aber angenommen, du möchtest jetzt außer das Essen nichts zusätzlich zahlen, kann man schon schwimmen und
ja,
Dinge machen.
Das geht schon. Und ein Becken, das ist überhaupt, ich nenne das nur das Truman Show Becken, weil da haben sie dann auf der Seite so einen Himmel, einen aufgemalt, transportiert.
Ja.
Ich wollte immer hinschwimmen und habe dann immer meiner Familie gesagt, bleib stehen, Truman, da draußen gibt es nichts für dich.
Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ist es eingebildet oder so, aber ich glaube, jeder ist so ein bisschen betreten, wenn man da reinkommt, weil es einfach eine hyperartifizielle Welt ist, die da drinnen geschaffen wurde.
Und seit wie nutzt es dann die Höhe von der Halle aus? Also ich habe das so verstanden, dass die Halle relativ hoch ist.
Ja, es gibt also einen Bereich, es gibt so zwei Zeltlager, du kannst ja auch überlagen. Also und in der Mitte gibt es auch noch so einen Dschungelbereich und dieser Dschungel ist schon so ein Hügel. Mhm. Und auf diesem Hügel ist dann oben noch so ein klein angedeutetes Gebirge und da sind da auch schon das andere Pool angeschlossen, wo so ein bisschen lagunenmäßig inszeniert ist. Und die Höhe wird eigentlich nicht sehr ausgenutzt. Oben steht ein, weiß ich nicht, ein Radiosender-Werbeplakat, das sieht man oben mit der Höhe, aber was sie damit anfangen ist, du kannst dort auch gegen Geld buchen, eben so Heißluftballonflüge, das sind eine miniaturisierte Version eines Heißluftballons und da kannst du dich reinsetzen und dich halt
in der Halle herumfliegen.
Herumfliegen und oder schauen.
Ja. Gerne im Kahn.
Das ist, nein, das Prinzip ist ganz, also ich weiß nicht, wie sie es genau machen, ja, aber dieser Luftballon, also dieser Heißluftballon wird gehalten von jemandem unten, der so mit Gurten dranhängt und der steuert diesen Ballon.
Okay, ja.
Also du hast unten dann jemanden, der so mit der Leine unten und den rumschleppt.
Okay, aber der du den nicht mit einer Stange hinaufschieben. Also
der schwebt so irgendwie von selbst. Also er schwebt, würde ich jetzt
das
schon
annehmen. Dass du sozusagen den Ballonführer, der krabbelt am Boden herum mit ihrem
Korb. Also genau, richtig.
Ich frage mich gerade, wie das ist, so, wenn das passiert, und er schaut immer nach oben, und er läuft da rum, und lenkt das Ding, und sieht nicht, und fällt in ein Becken. Was können die da oben machen, wenn sie...
Rettet ihn.
Ja, das war auch...
Das ist also die Fantasie, dass man dann so illegal am Ballastsack mit dem Taschenmesser den Ballast abwirft und dann gegen die Decke von dem Ding knallt und so, yeah!
Genug Bier.
Ja, also das war eine Topical Islands, ein sehr
aber
skurriles
Erlebnis. Aber haben keine so Dachstockwerke eingebaut oder Galerien oder so irgendwas
um diese Höhe? Nein, das haben das nicht. Du hast halt wahrscheinlich die Rutsche geht halt weit drauf, dass wir da jetzt wahrscheinlich schon.
Es war auch mal so vor schon wieder ein paar Jahre her, dass die Idee da war, oh, man kann ja übernachten, lasst uns ein Event machen, ja, mit Linux und dann bleiben die ganze Nacht da und hacken durch und dann war es den Jungs zu weit draußen. Also so, das war die Kurzversion von der ganzen Geschichte.
Aber durchhacken kannst du jetzt in einem Hackerspace auch, der in Berlin liegt, und musst du nicht da in ein überteuertes
am
Arsch der Welt
Location fahren. Eben, drum ist da nichts draus geworden, so habe ich halt noch im Kopf.
Sagst, aber
die ist nicht weg.
Ja. Du als Berliner, es gibt keine Hoffnung auf einen neuen Zeppelin.
In Potsdam ist der Zeppelinstraße, Zeppelin-Flughafen. Gibt es da Hoffnung für weitere? Es gibt definitiv eine Firma, die das weitergeführt hat. Ich glaube, die ist auch wieder pleite gegangen. Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Aber die Idee Zeppelin ist definitiv nicht tot. Sie wird immer wieder aufgegriffen, zum Beispiel im Filmbusiness. Die haben am Set vor Ort kleine Zeppeline, also so eiförmige Dinge, die vielleicht 5 Meter lang sind und ein paar Meter breit, von innen beleuchtet.
Okay.
Und das also eine Lichtquelle. Eine Lichtquelle, genau. Oh. Und das dann gibt es dann, ja, das habe ich mal gesehen, in meiner Straße, damals, früher, egal. Aber die Dinge gibt es und sehen geil aus. Ja, sehr coole Idee. Ja. So viel zu Zeppelinen. Also immer wieder kommt die Idee, Lasten zu transportieren, natürlich auch mit Drohnen, aber die Last einer Drohne, wenn sie eben nicht so eins von diesen großen Dingern ist, ist nicht so groß, aber mit Zeppelinen auch um Wege zu überbrücken, die letzte Meile für was unzugänglich ist, ist weiterhin, das lebt.
Ja, das ist so viel zu Tropical Islands. Ich hätte noch ein ernsteres Thema, aber das werde ich das nächste Mal dann anschließen. Ich war nämlich noch zu einer Ausstellung zum Thema Kriegsende. Und das war jetzt auch wieder Termin irgendwie. Und das war auch spannend. Aber ja, wie gesagt, ich werde das nächste Mal noch ein bisschen über die Republika und über meinen Berlin-Vertrag erzählen.
Zu dem Thema, also großes Schwimmbad und so weiter, gibt es auch ein Graphical Novel. Da sind die ganzen Leute in einem Schwimmbad und sie fragen sich ja nicht, wie kommen wir hier wieder raus? Es ist riesig, es ist groß, es ist eine Welt für sich, aber alle sind drin und keine finden heraus. Wie ist der Weg nach draußen? Wie hieß es? Ich liefere das nach. Aber es ist irgendwie trifft genau die Sache. Und es spricht zum fast das Thema wieder an, virtuelle Leute oder irgendwelche, die tauchen immer wieder auf, aber Wir erinnern uns an Westworld, ja, also ein großer Themenpark, in dem eben sozusagen Roboter rumlaufen, um die Sache spannend zu machen.
War das nicht da, wo du Sex mit Robotern haben konntest? Oder war das
Ex Machina meinst du, oder? Ex Machina, nein, das ist auch wieder nicht so
gut. Ja,
das ist ein Kinderkanal hier, auch mit Bier natürlich, aber nein. Also Westworld war diese Geschichte, bei denen Roboter rumlaufen und ganz normal agieren, als wenn sie eben auch Besucher wären. Aber wie das eben so ist, in einer Bar, ja, alle sind so ein bisschen Cowboy ausstaffiert, gibt es eben Ärger und dann gibt es ein Shootout. Und natürlich, die Roboter müssen sich immer töten lassen, ja, die schießen daneben. Und dann tun sie es auf einmal nicht mehr. So, das ist die Geschichte. Und dann gab es eben einen zweiten Teil davon.
Ja, Future World oder hat es Westworld 2, ich weiß nicht,
Future World. Future World, das habe ich auch, ja genau, sehr interessant soweit. Und ja, das Thema wird natürlich immer wieder mal aufgegriffen. Ja, ja so... inwieweit verhalten sich Roboter menschlich oder übertreffen sie darin und wo geht etwas schief? Und bei Ex Machina, ja, geht's, aber das hatten wir ja schon.
Hatten wir ja schon, auch beim letzten wahrscheinlich.
Das war beim letzten, ne?
Genau. Wenn du das Thema jetzt aufbringst, das wird nicht danach hören.
Okay. Und, aber wir haben noch einmal gesehen Omega Man.
Ja, das war schön.
Und ja, das habe ich damals nachts heimlich im Wohnzimmer gehört, auf minimaler Lautstärke, damit meine Mama nicht aufweckt. Ja.
Und das war Ding im Radio hat mich, früher, oder was?
Ja, nein, im Fernsehen.
Ach so, im Fernsehen, okay.
Als Fernseher noch mehr wogen als man selbst. Und da habe ich das gesehen. Und das war auch schon beeindruckend. Und von der Geschichte fehlte mir aber doch einiges. Aber ich erinnerte mich an die Fischaugen. Von den einen Leuten. Ich erinnerte mich an den Mann, der durch die Stadt fährt, die desertiert ist, ja. Und als das dann nachts wird, kommen diese Menschen mit den Fischaugen heraus. Und natürlich ist es ein Problem, denn es ist Krieg, mehr oder weniger. Das Ganze ist Resultat von etwas, was schief gelaufen ist. Und es geht um Serum und der Mann, der da herumläuft, scheint anscheinend immun zu sein. Natürlich ist er der Doktor, der das Serum irgendwie gefunden hat.
Der Charlton Heston.
Der Charlton Heston. You can pry this off my damn hands. Genau. Und der in einigen Filmen spielte, wo es um Waffen geht und nach dem Motto Amerikaner mit Waffen gewinnen und können sich verteidigen. Cool. Aber es war cool gemacht und von der Story her manchmal natürlich hat es immer so sein Low. Aber es ist hängen geblieben, dieser Film.
Ja, und ist auch sehenswert. Es ist eine Literaturverfilmung, der Film selber stammt, glaube ich, aus den 70er Jahren, oder?
70er Jahre? 71.
71, früher 70er Jahre. Oder? Ja. Und genau, Charlton Heston ist eine Literaturverfilmung von einem Buch namens I Am Legend. Und man könnte das noch im Ohr haben, weil es hat dann...
Von Will Smith hat es eine Verfilmung gegeben.
Richtig, genau. Also vor kurzem, irgendwann in den 2000er Jahren gab es eine Verfilmung. Genau. Ja, die jetzt nicht so toll sein soll, weiß ich nicht. Muss ich mir selber mal eine Meinung bilden. Und ich kann das nur beipflichten. Also ich habe, wenn man jetzt vergleicht, diese Charlton Heston Science-Fiction-Filme oder so, Planet Affen, ach herrlich, Silent Green war auch super. Omega Man fällt am Ende ein bisschen ab, weil es am Ende ein bisschen wirr wird. Aber trotzdem hat man einfach dieses schöne Szenario von jemanden allein in einer Stadt und niemand oder nichts von der Zivilisation außer die Relikte sind noch da, beziehungsweise diese Mutanten. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Mir hat das sehr gut gefallen. Muss allerdings auch sagen, ich habe einen Faible für die großen Dystopien der 70er Jahre, wie sie verfilmt wurden.
Und das bringt uns zu
Mad Max.
Genau.
Den Seitenfilm, den uns hat er sich im Kino angeschaut.
Das ist doch eine Fernsehserie, oder? Also Mad Max, ich verwechsel mit Mad Max.
Max Headroom.
Mad Max.
Wie auch immer, es war 30 Jahre her, dass du einen weiteren Film...
Wie ist der Untertitel vom aktuellen Mad Max?
Fury Road,
okay. Und das... Habt ihr euch jetzt angeschaut?
Genau, und wir haben jetzt nicht erwartet, dass wir die romantische Liebesfilmgeschichte bekommen, sondern es geht eben um Öl. Und in diesem Film wird auch betont, und Blut.
Öl ich hab gedacht, Blut. Es geht um Wasser.
Öl und Blut. Ja, und Wasser, ja, ist auch ganz
auch
irgendwo
auch wichtig
fürs Überleben für die Leute, irgendwo schon, aber... Öl und Blut ist das Thema. Und natürlich gibt es komische Gefährte, die gegeneinander mitkämpfen und die Leute, es ist alles sehr viel Steampunk und es ist laut. Also ein Artikel irgendwie online, ich habe nur noch den Titel gesehen, ist, dies ist ein Film in capital letters, in caps, all the time. Und alle schreien die ganze Zeit irgendwie herum. Ja. Und ja, aber dennoch, also die Kostümierung ist wunderbar. Die Story ist okay. Und wenn man also sich nicht erwartet, da irgendwas anderes zu sehen, dann wird man voll bedient. Also ich bin bedient worden, ich war zufrieden.
Okay. Also du musst dich, ich bin ja nicht so ein Fan von allzu langen Actionsequenzen, aber bei diesem Film kommst du nicht aus, weil das besteht eigentlich fast nur aus
Ich habe gehört, ja, das ist eine einzige Actionsequenz ohne Dialoge
und ohne Handlung. Du kannst dir hoffen, also die Handlung, da würde ich, die ist gar nicht schlecht.
Ja. Gibt schon Handlung.
Ja, also für natürlich Genre gut, es ist jetzt keine hochkomplexe Handlung. Und der hat ja auch Schlagzeilen gemacht, da sind sehr starke Frauenrollen reingeschrieben. Und da hat sich leider schon die traurige Schlagzeile ergeben, dass irgendwie Männerrechtler hier dann schon aufgetreten sind, das wäre feministische Propaganda.
Feministischer Actionfilm.
Ja, also ihr Weicheier. Ja, wirklich ihr Weicheier. Das kann man echt nur so sagen. Und der Film, muss man sagen, George Miller hat ja die ersten drei Teile gemacht und der ist ja irgendwie von seinem Filmschaffen etwas skurril, weil er hat die drei Mad Max Teile gemacht. Und dazwischen hat er ein Schweinchen namens Babe, Teil 1 und Teil 2 gemacht und Happy Feet, das ist eigentlich total anderes Genre und hat sich lange Zeit gelassen. Jetzt ist halt wieder ein Mad Max Teil da und ich hatte die Sorgen, dass es halt so Michael Bay Hochglanz und CGI-Schlacht, unpersönlich, nur unpersönliche Action. Aber was Mad Max ausgemacht hat, sind die liebevollen Kostümierungen der einzelnen Krieger.
Ja, ja.
Die Autos, die wo immer etwas Besonderes ist. Sie haben da zum Beispiel so hohe Stangen auf den Rücksitzen gehabt, wo Leute dranhängen, die hin und her wackeln, wo sie andere Autos kapern können. Ja? Und du hast dieses Gefühl, es ist ein riesiger Truck, alle fahren mit so schneller Geschwindigkeit.
Postapokalypse, low-tech-haltig.
Ja. Also für mich, dass ich die drei Teile relativ spät gesehen habe und die sind immer noch relativ gegenwärtig, ist dieses Mad Max-Gefühl und so geschwindig in der Wüste und die Leute, die genau, gibt es halt immer irgendetwas, um gegeneinander dann zu kämpfen. Und diese Ausstattung, dieses typische Fallout-ige, würde ich jetzt auch mal sagen, diese Wüsten-Postapokalypse, zweiköpfiger Salamander gleich in der ersten Einstellung, damit hatte mich der Film schon. Und die Dialoge und die persönliche. Es gibt ein kleines Manko bei dem Film schon. Es gibt dort ein Volk, das so Krieger besitzt, die auch mit so religiös motiviert zum Kämpfen, also motiviert werden. Die sich immer kurz vor ihren Selbstmordakten dann immer so einen Silberspray auf die Zähne. Das ist einfach so ein Ritual. Es ist natürlich eine eindeutige Anspielung an den Islam, aber sie haben es, muss man auch sagen, unter meiner Schmerzgrenze zumindest gehalten. Also sie haben sich da nicht zu sehr reingelegt auf diese Thematik. Ja. Das war so unten kann man das schon. Also man muss sagen, man hat einfach die Handschrift von George Miller wieder gemerkt und man merkt, der Film ist irgendwie, oder ist für mich zumindest gutes Popcorn-Kino, weil mit Herz irgendwie ja, passt.
Ja. Kann man sich
es wird erklärt, wo in der Postapokalypse Munition und Benzin herkommt? Oder gibt es noch funktionierende Munitionsfabriken?
Auf sehr einfachen Wegen, also wo die Munition herkommt und die
Benzin. Nehmen sie schießen nicht. Oder tun sie nur noch hauen.
Du kennst das ja. Es gibt halt jetzt wieder so skurrile Oberherrscher-Diktatoren. Das ist so, wie es die Ding ja auch war, die Tina Turner im dritten Teil. Da gibt es halt auch wieder so eine skurrile Person und der hortet das Wasser. Das Wasser, zumindest wird erklärt, hat er eine große Maschine, wo er ganz tief in den Grund reinbohrt und er hortet das Wasser, aber um die Massen zu kontrollieren für sich selber und gibt immer nur ganz, ganz kleine Chargen an Wasser raus. Aber große Welterklärung wird große Welterklärung wird nicht geboten. Finde ich auch nicht gut. Bei ganzen, zum Beispiel bei Alien, wenn sie dann beginnen, irgendwie die Zukunft zu sehr durchzuerklären, kann auch entzaubernd wirken. Kann auch entzaubernd wirken. So.
Jetzt aber. Ja, ansonsten. Gut. Eins möchte ich noch loswerden.
Ja.
Werbung in eigener Sache. Und zwar. Events gibt es immer wieder und es gibt die schönen Vorträge und in den Vorträgen wird immer natürlich das Gute an Software und Hardware vorgestellt und darum wollte ich es benutzen und es gibt eine Lösung dafür. Wir wissen ja alle, dass manche Software gut gemeint ist, um Lösungen zu bieten, aber nicht immer der Hit ist. Es gibt immer wieder Lösungen, die zwar da sind, aber nicht das Richtige sind, das Gelbe vom Ei. Und ein Freund von mir hat mal vorgetragen über eine Software, eine grafische Software, wo man so grafisch programmiert, für Datenbanken.
Okay.
Das geht an mehr als einigen Stellen schief und er hat dann 10 Punkte genannt. 3 hat er übersprungen, wo er gesagt hat, jedes Mal nicht daran, da denke ich, wird mir schlecht, ich muss es überspringen. Und am Ende hat er geendet und gesagt, wenn ihr Leute Fragen habt, dann bitte fragt nicht mich, denn ich will diese Software nie wieder sehen. Und in diesem Stil hat man aber auf die Schnelle in einem Lightning Talk doch einiges darüber erfahren und was eben nicht der Hit ist. Mhm. Und zusammengefasst ist das von jemand, der Erfahrung hat mit einer Sache, der die nicht so guten Sachen herausstellt, über die man unweigerlich auch irgendwann mal stolpert. Und das gibt es immer wieder und das macht Frust. Und ich finde, man muss darüber reden, zum einen, damit Dinge besser werden oder damit man einfach mal diesen Frust mal los wird. Und deswegen mache ich jetzt FrustCon, eine Frust-Conference. Also Lightning Talks da, jeder darf mal ein bisschen abbranden und soll das auch tun. Es soll auf alle Fälle nicht langweilig sein.
Entschuldigung, das ist auf Software beschränkt oder kann
Nein,
ich über
nicht
andere
nur auf
Dinge
Software.
In meinem Leben...
Wir dürfen über andere Dinge, genau.
Die Liste ist endlos. Ich beantrage ein Jahr Redezeit nonstop.
Kann nach hinten losgehen.
Nein, ich möchte aber schon, dass die Leute vorbereiten.
Ferner wollte ich mir gestern ein Müsli einschenken und mir ist eine Haferflocke vom Tisch runter
relevant.
Auf den Boden gefallen.
Und das sollte ich vielleicht noch als Regel hinzutun. Das sollte schon relevant sein für mehr Leute. Also kein persönliches Problem, sondern ein generelles Problem mit einer Sache. Ja. Und soll im Rahmen einer Konferenz für Software und Hardware eben stattfinden. Ich werde es anmelden bei der FrostCon als Nebenkonferenz.
Der heißt dann FrustCon, oder?
Und der heißt dann FrustCon, ja, so ein Zufall. Ich habe keine Ahnung, ob sie es nehmen, aber
ich
möchte es sozusagen als Nebenschauspielplatz eben machen, wo die Leute eben nicht nur hinkommen und sagen, ja, ist alles so schön hier, happy, happy, sondern diese Software muss sterben. 10 Gründe dafür. Ja, so ungefähr. Und dafür habe ich ein Titanpad eingelegt und Link kommt. Und FrustCon nennt sich die Sache. Ideen bitte reinwerfen. Ich hoffe, wir finden dann zusammen im einen Nebenraum eine Konferenz.
Und ohne irgendwas davon zu verstehen, Sven, du denkst viel zu kleinräumig, wenn du das auf Software beschreibst.
Nein, nicht. Das ist die Idee, wo es stattfinden kann. Es ist aber nicht beschränkt.
Ja,
auf
Software, nein,
sondern auch Hardware.
Sven, du bist dabei, eine Weltreligion zu gründen, wo ich sofort Apostel werde.
Du stellst dir ja so wieder so eine Mad Max Arena vor, oder?
Ja, wir reden über unseren Frust, und alle, ja, und
ja, super Idee.
Und das Glaubensbekenntnis, du kannst es nicht ändern, es hat keinen Sinn, die Welt ist schlecht. Und ja.
Die Fantasie geht mit dem Haus durch. Gib ihm noch ein Bier.
FrustCon Sven, super. Endlich, stimmt.
Ja.
Das ist voll öd, immer irgendwie die Menschheit zu verbessern und irgendwas Gutes zu machen. Was die Leute wirklich wollen, ist frusten und dafür anerkannt werden.
Ja, Fische, damit kriegen wir doch.
Wir werden eine Bewegung, Leute, wir sind viele.
Also die Windows-User mal doch mit dazu. Also die, weiß nicht, SAP benutzen und Excel und keine Ahnung. Wie auch immer. Genau, ansonsten dieses Wochenende in Milan noch ein Debian Ubuntu Treffen.
Hast du letzte Woche schon angekündigt?
Alles ganz neu und so weiter, deswegen belasse ich es dabei und tue einen Link mit hinein. Sollte aber jemand da
und
sein.
Du wirst dort sein oder wirst
ich werde da sein.
Du wirst
ein
dort
Vortrag,
sein.
Einen Workshop.
Ja, ich hoffe, du berichtest dann früher oder später per Wayfile.
Irgendwie werde ich mir was einfallen lassen, ja. Ja, ansonsten nächsten Dienstag, dann nach Wetter. Wieder im alten LKH oder eben hier in der Zypresse.
Bitte vorher am besten den Twitter-Feed scannen nach Hashtag Biertaucher-Podcast. Was tust du da?
Ja, schön war's. Ich bin nächste Woche auch dabei, werde noch von der Republika berichten. Und ja, wir hören uns und freuen uns. Bis denne.